Letztes Jahr habt ihr wie viel Umsatz gemacht?
35 Millionen netto.
In diesem Video sprechen wir mit Stepan, einem der drei Gründer von Elevate, über den unglaublichen Erfolg der Modemarke.
Ich verfilme es jetzt seit anderthalb Stunden online und es wurde so 5000 Flaschen, würde ich schätzen, verkauft.
Über seine eigene erfolgreiche Social-Media-Präsenz.
Das Video hat innerhalb von 10 Minuten auf TikTok 400.000 Aufrufe, auf Instagram 600.000.
Durch die er sogar eine Dokumentation mit der ARD bekommen hat.
Und weißt du die Zahlen, wie viele sich angeschaut haben?
Insgesamt? Ich habe so einen Brief bekommen, fast 8 Millionen.
Über den Erfolg hinter seinem Geschäftsmodell.
Wo du einfach nur hoffst, null zu machen nach allen Kosten.
Seine persönliche Motivation.
Ich war süchtig nach...
Und über seine Pläne bezüglich weiterer Kooperationen mit anderen Influencern sowie den Verkauf von Elevate und Vaditim. 100 Millionen?
Für 100%.
Schön, dass du heute da bist. Und wir müssen über eine Sache zuerst reden, weil eigentlich warst du schon mal da.
Ja, das stimmt, 2018, ne? Ich hab einen Podcast mal mit Johannes und Felix gedreht, 2018.
Ja. Du hast gerade mir die Tage WhatsApp-Bild geschickt.
Gestern, 26.03.2018.
Das müssen wir eigentlich einblenden, weil es sieht länger aus, als wären mehr als 5 Jahre vergangen.
Findest du's?
Ja.
Im Positiven jetzt oder im Negativen?
Ja, also im Positiven, aber also es sieht wirklich aus, als wärt ihr damals, also du warst noch mal sehr viel jünger. Yeah. Wir können ja gleich noch mal drüber sprechen, wie jung du warst, weil du bist ja immer noch super jung. Aber ich habe auch das Gefühl, du siehst auch aus wie Anfang 20.
Ja, schon. Was verrückt ist, wir haben ja gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, als wir den ersten Podcast gemeinsam aufgenommen haben, warst du kurz vor Ladeneröffnung Berlin.
Ja.
Jetzt nehmen wir den nächsten Podcast auf, kurz vor Ladeneröffnung Zürich.
Ja, das stimmt, sehr, sehr spontan gekommen. Ne? Am 17. August haben wir einen Mietvertrag unterschrieben. Die Offer von dem Zürich-Store kam am 14. oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und jetzt kommt der dritte bald, ne?
Wo kommt der?
Paris.
Paris.
Oh. Ja, und der vierte ist auch fast gesigned. Also irgendwie jetzt, obwohl ich vor einem halben Jahr gesagt habe, ich eröffne nie wieder einen zweiten Store, machen wir jetzt 4 auf.
Warum hast du das gesagt? Also warum sagst du, ey, eigentlich Stores ist nicht
ich,
das Geilste?
Ich sag dir ehrlich, das Problem ist, ich dachte, wenn ich einen Store aufmache, werde ich viele Kopfschmerzen haben und ich werde viel arbeiten müssen, was auch immer. Aber es war nicht so. Ich musste fast gar nichts machen. Das hat mein Team so gut gemanagt, dass ich jetzt gesagt habe, okay, weißt du was, ich gehe das Risiko ein und weil wir halt so gute Offers haben, wir machen das einfach. So in Paris und London und dann, wer weiß, vielleicht entscheiden wir uns noch für eine andere Stadt, ist auch ein Statusding. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz andere Strategie gewählt. Wir öffnen jetzt nicht einfach irgendwo einen Laden, wie Vaditim, sondern wir gehen nur in Shopping Malls. Und mit Shopping Malls, mit denen wir im Austausch sind, sind halt schon sehr oben mit dabei.
Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich glaube, ganz, ganz viele, die das jetzt hier sehen, die kennen dich. Wir haben vorhin gerade im Vorgespräch drüber gesprochen. Es kam eine ARD-Doku raus gerade über deine Geschichte.
Die muss man sich anschauen.
Die muss man sich wirklich anschauen. Und weißt du die Zahlen, wie viele sie sich angeschaut haben?
Ich glaube, Stepan hatte zu mir gesagt, 1,9 Millionen oder
so. Das war Mediathek, nur Mediathek. Also insgesamt, ich habe so einen Brief bekommen, fast 8 Millionen, 7,8 Millionen.
Wahnsinn.
Ja.
Was hat so eine ARD-Doku für einen Impact?
Das fand ich krass, weil ich war... am Tag nach der Doku war ich im Laden bei mir und ich hatte einen Termin mit Start to Finish, ne? Und auf einmal kommen Omis zu mir, sagen mir, du bist es doch, der Verrückte mit den Sneakern. Da kommen so Klassenlehrerin zu mir und zum Beispiel auch in der Schweiz, wo mich keiner kennt. Keiner kennt mich, weil wir in der Schweiz nicht so aktiv sind. Kommen Leute zu mir und sagen, ja, du bist es doch vom ARD. Ne, und ich habe eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Bei den Jüngeren, glaube ich, habe ich so viel Lob bekommen wegen Motivation, alles drum und dran. Aber so die ältere Zielgruppe hat gesagt, boah, so Respekt, alles drum und dran. Und die häufigste Nachricht, die ich bekommen habe, dass zum Beispiel jemand mit seiner Familie zu Hause saß, die es vom Fernsehen geguckt haben und die Eltern meinten so, ja, warum machst du sowas nicht?
Ja.
So, das war so die Nummer 1 Message, die ich bekommen habe.
Also, selbst meine Eltern haben sich das angeschaut, als es dann im Fernsehen kam. Und waren dann so, ey, krass, Johannes, dass du den kennst und Kontakt hast. Ich so, ja, wir kennen uns seit 5 Jahren. Also, da aber kann ich es nur bestätigen. Ich glaube, das ARD-Doku wäre meine These, ist das Krasseste, was du im Personal Branding, sage ich mal, als Personenmarke in Deutschland haben kannst.
Ja, und bei mir, ich hatte halt richtig Glück, warum es so eine verrückte Zahl erreicht hat, weil ich wurde ja überall gepusht. Es war ja 3 Tage vorher, in jeder Tagesschau wurde es erwähnt. Dann haben die ja Plakate in Berlin dazu gemacht und,
nee.
Ja, ja, also die haben schon echt viel gemacht, wofür ich auch dankbar bin. Und der Moritz, der das verfilmt hat, der hat auch 5 Beförderungen bekommen. Ja.
Kommen da noch weitere Teile raus? Ja. War es das jetzt? Wie geht's, also, sage ich mal, mit dieser AD-Sache weiter?
Es kommt jetzt ein zweites Teil raus, wo wir Lettland besucht haben, ne, wo ich aufgewachsen bin, auch Russland leider nicht, ne, aufgrund der Situation. Lettland haben wir besucht, wir haben auch meine Schule besucht und den, wie ist das, Richter, der mich damals verurteilt hat, mit dem wurde auch gesprochen. Und die dritte ist wirklich nur so Finanzen und bisschen über Zahlen reden. Aber sehr transparent, mit Steuerberater und.
Die Zahlen, die geben dir ja absolut recht. 8 Millionen schauen sich das an und die schauen sich das nicht an und haben es dann geschaut, sondern das wird weiterempfohlen und jeder findet das, glaube ich, inspirierend, was du gemacht hast. Du bist jetzt 22.
Korrekt.
Und deinen ersten Laden hast du mit 14, 16?
Mit 17.
Mit 17 eröffnet. Ja. Vorher hast du noch Sneaker wiederverkauft. Wo kam damals die Motivation her? Also du sagst ja auch, jetzt melden sich irgendwie viele bei dir und sagen, ich habe es mit meiner Familie geschaut. Die sagen so, mach doch auch sowas. Woher kam das? Also der Drang, dass du mit 17 gesagt hast, ich will einen eigenen Store.
Ich war süchtig nach materiellen Erfolg, ne? Und ich wollte die ganze Zeit mehr haben. Und ich wusste, okay, damit ich mir das nächste Auto hole oder egal was kaufe, muss ich halt mehr Geld verdienen. Und damals war es halt nun mal so, 2018, dass ich gedacht habe, 2017 habe ich ja den Mietvertrag geschrieben. Ich war so, okay, ich muss einen Laden aufmachen, damit ich viel mehr Geld verdiene. Und deswegen habe ich den Laden aufgemacht. Also die Idee war eigentlich so, okay, wir machen einen Laden auf. Wir werden da hoffentlich viel Geld verdienen und dann kann ich das Geld raushauen.
Haben deine Eltern den Mietvertrag dann damals unterschrieben?
Die Firma, die hinter dem Laden steht, bis heute ist immer noch auf meinem Dad. Ja.
Aber auch ein krasses Vertrauen von deinen Eltern damals. Also, dass sie gesagt haben, mein Sohn ist 17 und wir unterschreiben da den Mietvertrag.
Ja, aber man kann es ja bis heute noch nachverfolgen. Ich habe ja da Lebensverträge gegeben, alles und dann auch als Minderjähriger. Und ich habe quasi ja das ganze Geld reingesteckt. Natürlich bin ich bis heute noch dankbar, dass mein Dad gesagt hat, okay, wir machen die Firma so. Und mein Onkel auch. Aber ja, die haben es halt gemacht. Die haben das ein Risiko genommen und trinken jetzt Champagner mit mir.
Ich wurde letztens vom Handelsblatt angerufen, weil auch dort hast du einen Riesenartikel gehabt. Ich sollte meine Einschätzung abgeben. Da ging es vor allem um das Geschäftsmodell, das du ja vor allem gemacht hast. Rund um Body Team war ja ursprünglich Sneaker Reselling. Also Schuhe irgendwie einkaufen, wieder teurer verkaufen. Gibt's dieses Geschäftsmodell auch heute noch? Viele Leute haben das ja die letzten Jahre gemacht. Es gibt ja auch viele andere Anbieter. Funktioniert das so in dem Sinne noch? Oder wie hat sich das auch in den letzten Jahren verändert, dass man wirklich noch Geld verdienen kann?
Ich glaube, man kann es gut vergleichen mit Snox, weil ihr habt ja mit Socken angefangen, dann habt ihr ja teilweise so Schuhspray gemacht und ihr habt euch weiterentwickelt und meines Wissens nach ist ja der Topseller gerade Frauenunterwäsche, ne?
Unter anderem, ja.
Und bei Vali Team war es so, ich habe mit Sneakern angefangen und Sneaker ist immer noch so 50% vom Umsatz, aber wir sind halt wirklich mittlerweile zu einer Klamottenlabel geworden, ne? Also was unsere Textilien angeht, verkaufen wir sehr, sehr viel, was 50% vom Umsatz macht. Und von dem Sneaker-Anteil macht vielleicht 4-5% unser Online-Shop aus. Rest gehen wir nur auf B2B. Weil es halt viel mehr, weniger Kopfschmerzen, wir haben keine Retouren, alles drum und dran.
Was bedeutet B2B in dem Zusammenhang?
Wir beliefern viele Stores, wir beliefern viele Reseller. Und du weißt ja auch selber, wir waren ja auch ein paar Mal gesprochen, wir kaufen ja auch gewisse Läden auf, um die Lizenzen zu haben. Ja. Und verkaufen dann die Schuhe auch im Ausland. Und so machen wir dann unser Geld. Das ist die Haupteinnahmequelle von Vali Team.
Wie muss man sich das vorstellen? Verkaufst du dann nach, keine Ahnung, irgendwo in ein anderes Land dann auch sehr seltene Schuhe? Oder geht es dann wirklich um einen einfachen Nike Air Force, weil die gar keine Lizenz haben? Weil das muss man, glaube ich, nochmal erklären.
Also das beispielsweise, ich kriege ja immer so Ordersheets. Im Januar habe ich Ordersheets bekommen. Ich wusste ganz genau, was April, Mai rauskommt. Ne? Plus, minus, man muss nicht ganz genau KW-Lieferwoche. Dann bestellst du es halt. Sagst, okay, dir wird halt ein Bestellvolumen gegeben für jeden Store, den wir haben. Und dann kaufst du die Schuhe an, dann kommt die, du kaufst halt beispielsweise einen Air Force für $44, verkaufst halt für $80, machst dann noch 100%. Also da ist die Marge gut. Aber manchmal sind wir auch gezwungen, aufgrund von Verträgen so Kindersachen zu kaufen, wo du einfach nur hoffst, null zu machen nach allen Kosten. Ja. Und so gleicht sich das aus, dass du durchschnittlich dann so 20% machst. So. Nach einem Abzug der Kosten vorstellen.
Vielleicht das ist, glaube ich, auch mal super spannend und interessant zu erklären. Als Händler, sowohl auch als Privatperson. Ich glaube, das berühmteste Beispiel als Frau, eine Birkin Bag. Um bei Hermes eine Birkin Bag zu bekommen, kannst du halt nicht nur hingehen und sagen, ich will eine Birkin-Bag, sondern du musst dann auch kaufen, keine Ahnung, Tassen, Decken und so weiter, dass du irgendwann den Status habt und auch an die seltenen Sachen kommst. Und genauso ist es ja für dich auch als Händler, um bei Nike, sage ich mal, an die Off-White-Modelle und seltenen Sachen zu kommen. Als Händler musst du auch viele andere Sachen kaufen. So, oder an den Air Force eine gewisse Stückzahl musst du halt auch Kindersachen etc. kaufen.
Korrekt.
Um so an die wichtigen Sachen zu
kommen. Damit du überhaupt den Air Jordan-Vertrag bekommst, brauchst du einen Nike-Vertrag quasi, brauchst du einen Nike-Kids-Vertrag und davon musst du quasi immer eine gewisse Summe abnehmen. Und je mehr du abnimmst, desto natürlich mehr bekommst du von den seltenen Sachen.
In den letzten, würde ich sagen, 24 Monaten, ich komme ja auch aus der Sneaker-Szene, ich war da nie so intensiv drin wie du, aber sage ich mal als Privatperson und so, sage ich mal als Student Geld verdient. In den letzten 24 Monaten, würde ich sagen, sind gefühlt 20-30% der Sneaker-Stores pleite gegangen.
Ich würde sagen noch mehr. Ich würde auch sagen, eine These aufstellen, dass die Preise ja seit Februar 2022 sich ja halbiert haben. Also wirklich, ne?
Welche Preise meinst du?
Von Resale-Preisen. Also egal, welchen Schuh du nimmst und beispielsweise bei StockX, ja, der größte Plattformanbieter, da kannst du ja die Preise mitverfolgen. Ja. Egal, welchen teuren Schuh du nimmst, dann wirst du sehen, der Preis ist um 50% gefallen. Genauso wie bei Uhren oder bei Taschen, wo auch immer. Ne? Die Wirtschaftskrise, Rezession macht sich bemerkbar. Und auch das Kaufverhalten der Kunden hat sich bei uns im Online-Shop ja sehr stark geändert. Und ich glaube, wir sind noch nicht mal beim Eisberg angekommen, beim Top. Wir werden noch sehr viele Pleiten sehen. Weil die Sneaker-Stores besonders so, jetzt beispielsweise, weil wir in Mannheim sind, Mannheim, so, wie soll der richtig überleben? Wenn ich so mit Snipes-Läden rede, so die sich in so einer kleineren Stadt befinden oder auch in Berlin, die ein bisschen außerhalb sind, die sagen auch, bei denen läuft gar nichts mehr an, weil alle Leute shoppen online. Und die ganzen Releases, man muss sich ja vorstellen, früher kam ein Schuh raus, dann bist du ja zu Snipes, Nike, Adidas gegangen, wo auch immer, wurden da die Schuhe verkauft und seit Corona haben die ja das Geschäftsmodell angepasst und verkaufen das alles online. Und das ist auch, ne, da haben die Läden viel weniger Turnover und viel weniger Arbeit.
Was glaubst du, also die Situation ist scheiße, die Kunden haben weniger Geld, die Marken als Händler, sage ich mal, geben dir weniger geile Sachen, also dann hast du, sage ich mal, schlechtere Ware und die Kunden haben noch weniger Kaufkraft. So.
Das ist tatsächlich falsch, weil Nike und Adidas hauen gerade echt gute Ware raus, aber die Nachfrage ist nicht vorhanden, deswegen eigentlich die gute Ware ist viel zu günstig für den Preis im Vergleich zu vor zwei Jahren. Die Schuhe wären um 100% teurer gewesen, aber die Nachfrage ist halt nicht da, weil die Leute auch satt geworden sind davon, die ganze Zeit einen Dunk jede Woche zu kaufen. Ne? Da kommt ein bisschen Vernunft mittlerweile ins Spiel, dass die Menschen sagen, okay, ich brauche nicht jeden Monat einen Dunk für 200-300 €. Und aus diesem Grund, die hauen ja weiterhin genauso viel raus wie vorher, aber die Leute sind nicht mal bereit, so viel dafür zu zahlen.
Ist dann prozentual euer Kleidungsanteil, also von Elevate, ist ja auch eine Brand von dir. Und von Wadi Team ist der prozentual dann stark gestiegen, weil du sagst, okay, Schuhe stagniert so ein bisschen oder wächst es eigentlich beides weiter?
Schuhe, dieses Jahr wachsen wir um 4%, aber bei Klamotten sind wir bei 20 ungefähr. Also Klamotten wächst weiterhin, besonders bei Elevate, bei Wadi Team auch, ne, durch TikTok und allen drum und dran. Da sind wir schon gut am Wachsen.
Wie preissensibel ist eure Zielgruppe? Weil das habe ich mich schon oft gefragt. Ich habe Babysitterkinder, auf die ich früher aufgepasst habe. Die sind jetzt so 14, 15. Und als wir im Urlaub in Südfrankreich waren, haben wir die getroffen. Und irgendwie sind wir auf dich gekommen. Und dann meinte Emil, heißt er, meinte er so, oh, Wadi Team, oh, ich will unbedingt ein Elevate-Shirt mal haben und so. Ne? Und dann, der ist auch absoluter Sneaker-Fan. Der hat mir am nächsten Tag dann 1000 Bilder geschickt, irgendwie wie er in Saint-Tropez in den Sneaker-Läden war. Und ich glaube, so so, du hast doch wahrscheinlich keine größere Zielgruppe oder Bekanntheit als zwischen 14 bis 20, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt auch mal ARD, du holst erstmal weg. Okay. Hatten die letzten zwei Jahre und Inflation, hatte das einen krassen Auswirkungen auch? Weil meistens kaufen dadurch die Eltern, oder?
Bei uns, wenn du im Online-Shop eine Auswertung machst, laut der Auswertung sind, glaube ich, 32% der Kundinnen, also Frauen, die shoppen. Aber das kommt nicht ansatzweise hin. Das sind halt Eltern, die halt für ihre Kinder Sachen kaufen. Unsere Zielgruppe ist sehr preis, also die heulen schon bei 5 € rum. Das heißt, sollten wir von 50 € auf 55 erhöhen, da kriegen wir schon viel Gegenwind. Und deswegen müssen wir halt sehr effizient wirtschaften. Das ist schon ein bisschen schwierig geworden. Besonders, wir führen ja intern einen Index und vergleichen 150 Brands. Sei es Lacoste, Hilfiger, LFDY, Peso. Wir vergleichen jede Brand jeden Monat.
Wie macht ihr das?
durch Excel-Tabellen und durch KI. Das muss ich meine Mitarbeiter fragen. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil beispielsweise durch auch, ich glaube, API, ne, von Shopify wird gezogen. Und dann können wir einfach genau sehen, ob wenn sich Preisveränderungen gibt und wir tracken auch, wie oft es Sales-Aktionen gibt. Und 2023 gibt es, also im Sommer gab es so viele Sales-Aktionen von den ganzen Brands, besonders auf ihre Topseller, die ich halt nicht verstehe. Weißt du, weil ich sitze da als Unternehmer und denke mir so, okay, wir haben jetzt bald Q3, Q4 vor der Tür, warum soll ich in Q2 auf meine Top-Artikel, die sich eh verkaufen, 20-30% geben? Und das gucke ich mir die ganze Zeit an. Und dann gibt's ja den heftigen Druck von dem Twitch-Chat von Eli, besonders in den letzten 30 Tagen, wo er dieses Support dann gemacht hat, wo 80.000, 70.000 Leute die ganze Zeit zuschauen. Und dann fragen die sich, ja, die Brand XY macht eine gerade Aktion, warum macht ihr keine? Und durch die Aktion von anderen Brands kaufen automatisch weniger Leute bei uns. Und das ist gerade eine große Herausforderung gewesen, diesen Sommer oder allgemein bis jetzt dieses Jahr das so zu balancieren, weil gefühlt jede Brand macht eine Aktion. Wir wollen keine Aktion machen, weil wir wollen unser Image nicht kaputt machen. Und dann musst du schauen, wo du bleibst. Ne?
Ich habe noch ein wichtiges Thema, nämlich deine eigene Personal Brand auf Social Media. Du postest so viel auf TikTok, auf Instagram.
6 Videos pro Tag, ja.
6 Videos pro Tag?
Wow. Mit Vadi-Team, mit mir sind 6 Videos pro Tag.
Ciao.
Und seit 4 Monaten.
Wenn ich das einstufen müsste und sagen müsste, was du da machst, dann würde ich vor allem sagen, dass du ehrlich bist. Also ich glaube, du bist auch vom Typ her, du sagst einfach, was du denkst und das machst du auch in den Videos. Und würden alle die Videos, glaube ich, so machen wie du, dann würden da ganz andere Videos bei vielen rauskommen, sondern du erzählst einfach mal, was dir irgendwie auf der Seele liegt. Was ist die Motivation dahinter? Weil das eckt ja schon auch an. Also, und gibt's auch Videos, wo du sagst, oh, hätte ich jetzt gar keinen Bock, da habe ich so viel Stress danach bekommen. Ich stehe da immer noch dazu, aber ich würde es hier nicht nochmal posten. Gibt's das?
Ja, also letztens gab's ein Video, das war schon ein bisschen hart. Hook war, wie ich einen 5-Klässler mit Vapes abziehen würde. Also das Video hat innerhalb von 10 Minuten auf TikTok 400.000 Aufrufe, auf Instagram 600.000. Da habe ich einen Anruf von jemandem von Meta bekommen und meinte, ey, nimm es mal bitte runter, weil sonst gibt's zu viele Meldungen dagegen. Aber sonst...
War das erste Mal, dass Meta angerufen hat?
Okay. Das war wirklich das erste Mal, dass jemand mich angerufen hat und gebeten hat, das runterzunehmen, weil die meinen, ey, sonst wird dein Channel vielleicht automatisch gesperrt, nimm es einfach runter so. Aber wenn du das Video halt anschaust, das war halt eine rhetorische These, die ich da aufgestellt habe, die ein bisschen lustig war, aber... Da waren die Kommentare ein bisschen schlimmer, aber sonst alle anderen Videos, ich sag dir ganz offen ehrlich, wenn du die darüber nachdenkst, dass wir im Monat 35 bis 60 Millionen Aufrufe machen, dann guckst du das Like-Verhältnis an, das ist bei 97%. Dann guckst du, hast 3% Dislikes und Kommentare. Also ich nehme mir Kritik gerne zu Herzen, aber es gibt Unterschied zwischen sachlicher Kritik und einfach Kritik von einem 12-Jährigen, der hinter einem Username versteckt, der dich beleidigt. Die nehme ich mir nicht zu Herzen. So, die interessiert mich auch nicht. Man darf ja auch nicht vergessen, ich habe hier einer der größten Shitstorms Deutschland überlebt. Deswegen bin ich ja ganz, ganz abgehärtet, was so Beleidigung abgeht oder Social-Media-Kritik.
Vielleicht da nur als kleiner Exkurs, dieser Shitstorm kann man bestimmt nochmal nachlesen, gegen Justin, sage ich mal, einer der größten YouTuber-Creatoren in Deutschland, sage ich mal, mit einer der krassen Communities, da müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber das war wirklich crazy.
Ja, also da hat jeder auf mich eingeschlagen, ne? Und das Krasse ist, 2 Wochen später, jeder, der auf mich eingeschlagen hat, wollte einen Vadi-Team-Vertrag haben. Fast jeder.
Aber liest du dir die Kommentare durch? Weil, also wenn ich auf deine Kommentare gehe, du hast recht, da ist so viel sehr, sehr Positives dabei. Also so, da steht so oft irgendwie, wie sehr sie dich mögen, dass sie dir alles gönnen, was du da zeigst. Ich glaube, und das macht auch deinen Kanal aus, weil ich glaube, andere, die teilweise ähnliche Videos machen würden, da würden unten drunter irgendwie viel, viel mehr Hate-Kommentare und vor allem viel mehr Neid-Kommentare drunter kommen.
Bei mir ist es heftig. Normalerweise ist YouTube eigentlich der schlimmste Channel. Da gibt's am meisten Hate. Bei mir ist YouTube am positivsten. TikTok ist ganz 50-50, hängt vom Video ab. Und Instagram ist ganz, ganz schlimm. Also auf Instagram die Kommentare, da lese ich mir die ab und zu durch. Und ich lache mich halt ein bisschen tot. Ich habe einmal in der Woche habe ich eine Sitzung mit meinem Team. Ne? Da kriege ich eine Auswertung von den Kommentaren. Wir lesen den Top-Kommentar. Einfach so zu gucken, wenn jemand so einen positiven Kommentar schreibt. Aber wir lesen auch die Top-Hated-Kommentare. Ne? Und dann jedes Video von uns, was gepostet wird, wird ja analysiert. Wir gucken die Watchtime an, wir gucken, wann der Zuschauer abgesprungen ist, also und dann, weil ich will ja verstehen, wo habe ich den Fehler gemacht und warum bist du nicht bis zum Ende geblieben? Ich will ja verstehen, okay, welche Formulierung hat dich dazu gebracht, dass du weggeswiped hast und nicht das Video weitergeschaut hast? Und damit beschäftigen wir uns. Und ich würde sagen, das ist halt der Grund, warum die TikToks bei uns so gut funktionieren oder Instagram und so über die
Okay, weiter geht's.
So über die Monate performen, weil wir uns ja wirklich damit auseinandersetzen. Und wenn die Videos schlechter performen, dann gibt's halt ein, zwei Wochen wirklich Sitzungen, wo wir sagen, okay, was machen wir, damit es besser geht. Na?
Johannes, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, wenn wir einen absoluten A-Player gebraucht haben und den in am besten in den nächsten 7 bis 14 Tagen?
Wir haben auf WhatsApp dem lieben Jan Lütje von Start to Finish geschrieben, denn in der Vergangenheit haben wir einige wirklich ganz, ganz wichtige Stellen mit ihm gemeinsam besetzt. Zum Beispiel Arne, Teamlead, Performance Marketing, oder Edwin Marine, beide auch ganz wichtige Rollen im Performance Marketing. Also ohne ihn hätten wir das nicht geschafft.
Und Jan Lütje mit Start to Finish unterstützt nicht nur uns, sondern hat auch Bua, Purelay, Störtebecker in der Vergangenheit unterstützt und dort die absoluten A-Player für die Firmen eingestellt. Und wenn auch ihr gerade auf der Suche seid, dann könnt ihr jetzt einen kostenlosen Discovery Call mit Jan buchen. Einfach unter starttofinish.de/termin und ihr könnt euch einfach mal über einen Zukunftsplan für euer Recruiting mit ihm austauschen.
Wir haben jetzt viel über Wadi-Team gesprochen. Wadi-Team, bist du alleine? 100% gehört dir?
Ja.
Genau. Sag ich mal, das Thema abgehakt. Wir haben eben schon Ellie Geller, Elias angesprochen. Elevate, das ist ja eine zweite Brand, die du wann mit denen gestartet hast?
Wir haben Juli 2022 angefangen damit. Also die waren Juni auf Mykonos im Urlaub. Die kommen zurück, rufen mich an, sagen, Wadi, wir haben uns nachts nach ein, zwei Bier haben wir beschlossen, eine Modemarke zu gründen. Bist du dabei? Weil ich kenne schon Sydney ein bisschen länger. Wir waren früher auch gemeinsam nachts mal ein paar Mal unterwegs, sagen wir mal so.
Wilde Abende gehabt.
Ja, und Sydney habe ich tatsächlich kennengelernt, indem Monte mich besucht hat und er ein Selfie mit Monte gemacht hat bei mir im Laden. So habe ich Sydney kennengelernt.
Mittig.
Und er hat bei Hertha gespielt und dann sind wir halt in Kontakt gekommen. Und irgendwann mal hat er mich angerufen. Ich meinte, okay, weißt du was, ich bin dabei. Ohne viel drumherum reden, ohne Anteile oder so. Ich meinte, wir sind dabei. 4 Monate später kam die erste Kollektion raus, im Oktober 2020.
War das dieses Schaumstoffkissen?
Nee, das kam 21 im Februar, kam das raus. Und dann haben wir die erste Kollektion gedroppt. So, es ist geisteskrank performt. Wir haben 13.000 T-Shirts verkauft am ersten Tag auf Magento 2.0. Ich saß wirklich in meinem damals Büro mit meiner gesamten Familie, mit Yves, mit allen. Und unser Shop ist die ganze Zeit zusammengekracht. Das heißt, also wir mussten immer so ein Passwort anmachen und wir mussten ein Passwort per DMs verschicken oder in die Instagram-Story packen. Und das Problem ist, wo wir es richtig in die Instagram-Story gepackt haben, wir hatten ja schon nach 24 Stunden 100.000 Abonnenten auf Instagram. Ist der Shop wieder zusammengekracht, weil so viele Leute haben versucht, Passwort einzugeben. Und obwohl wir sehr viel Geld damals in unseren Shop reingesteckt haben, haben wir gesagt, okay, das bringt nichts. Irgendwann mal haben wir dann 2 Drops weitergemacht. Die haben nicht ansatzweise so gut performt, weil wir halt von unserer Seite aus so viele Fehler gemacht haben. Weil die Erwartung für den ersten Drop war 3.000 T-Shirts. Damit haben wir so gerechnet. So
mal, was kostet so ein T-Shirt, sag mal? 30, 40 Euro sogar?
Beim ersten Job war es, glaube ich, 35 Euro waren wir, ne? Weil die EK-Preise waren ja auch noch ganz, ganz anders. Da waren wir bei 35 Euro. Und das Schlimme war ja, PayPal-Konto wurde auch erst eine Woche vorher aufgemacht und das ganze Geld war eingefroren, ne? Davon habe ich auch.
Das ist ein wichtiger Tipp, gell? Ja. Also, wenn man neue Firma aufkauft und dann direkt eine gewisse Anzahl, sag ich mal, 10.000, 20.000 Euro dann Umsatz macht, PayPal-Account immer dicht.
Ist auch
immer
bei jedem Hülle der Löwen-Kunden eigentlich.
Ja. Immer.
Das ist ganz, ganz schlimm gewesen für uns. Deswegen mussten wir viel Geld selber reinpumpen, weil auf einmal, du musst ja die Mehrwertsteuervorauszahlung machen. Auf einmal musst du die Vorauszahlung selber leisten. Dann hast du hier DHL, alles drum und dran. Und es war halt ein Pre-Order. Und deswegen hat uns ja auch damals PayPal gesagt, ey, bis ihr die Ware ausliefert, kriegt ihr niemals das Geld.
So, weil ihr müsst dann PayPal nachweisen, dass sie die Sendungsverfolgungsnummer, dass sie rausgeschickt, dass es kein Scam ist. Und wenn man Vorbestellung macht, ist dann Pain in the Ass.
Und dann hatten wir den Pain in the Ass, dass unser Produzent anstatt 900M geliefert hat oder so, hat der 900XS geliefert und 300M. Das heißt, sie müssen 600M Bestellungen rückerstatten. Also so von so einem grauen Wash-T-Shirt. Also es war gar nicht so.
Hattet ihr dann Shitstorm?
Shitstorm nicht, weil wir es wie immer offen mit der Community umgegangen sind. Ne? Am Ende des Tages haben wir die richtige Bestellung gegangen. Aber wo wir Shitstorm bekommen haben, ist halt PayPal. Ne?
Ja.
Und wir haben uns unser Geld erst im März dann 2021 bekommen. Und alles, was eingegangen ist, haben wir quasi auf PayPal festgehalten. Und wir könnten nicht mal Rückerstattung machen. Das heißt, wir mussten immer unser Geld auf PayPal überweisen, damit wir Rückerstattung machen können. So war es halt. Und wir haben die ganze Zeit nur einbezahlt. Und irgendwann mal, es war so Februar, Anfang März, war das Nackenkissen bereit. Ne? Und dann
hast du das mitbekommen, dieses Nackenkissen?
Ja, du hast mitbekommen. Ja,
das erste Nackenkissen. Und wir waren so, okay, wir müssen Nackenkissen rausbringen. Eli ruft mich an und sagt, die finden einen Produzent. Natürlich ging es ja ein bisschen länger. So.
Ja.
Und irgendwann mal waren wir so, okay, hier ist das Design, wie viel wollen wir rausbringen? Wir waren so, 3.000, wer kauft schon ein Nackenkissen? Wir saßen so, du musst ja schon ein bisschen, besonders sein, um das wirklich zu kaufen.
Also es war ein blaues Nackenkissen?
Nee, graues war das erste, dann kam das blaue.
Ah, okay.
Und dann das graue, dann haben wir gesagt, und Eli hat damals bei so einer YouTube-Serie mitgemacht, so von einem YouTuber. Und da ging es darum, wer bekommt am meisten Likes innerhalb von 24 Stunden. Er hat die Leute darauf hingewiesen. Ich weiß noch ganz genau, eine Stunde später hat er 50.000 Likes auf ein YouTube-Video. Ich rufe ihn live im Stream an. Ich sage so, wir können keine 3.000. Dann haben wir eine Umfrage gemacht und gesagt, okay, wer kauft sich wirklich ein? Und da musste man muss sich auch im Hinterkopf behalten, Eli hat ja so 400 bis 500.000 Abonnenten auf Instagram. Ja? Mittlerweile ist das ja 1,3 Millionen, was auch immer. Und da haben so 100.000 gesagt, die würden eins kaufen. Da waren wir so, okay, 100.000 können wir nicht bestellen. Und somit haben wir 40.000 bestellt. Und diese 40.000 Dinger waren...
Nackenkissen, 40.000 Nackenkissen.
Ja, und so und die Nackenkissen waren dann halt in 3 Tagen ausverkauft. Und es war das Shooting, man muss auch überlegen, Sydney wurde operiert, da hat er noch Fußball gespielt. Er war mit so einem Bein beim Shooting und dann auf einmal springt so ein Eli auf ihn, gibt's immer noch im Video. Das war das beste Shooting, was es gab, weil wir mussten dann so... Sydney war so überfordert mit den Schmerzen, aber so, okay, ich nehme eine Schmerztablette, wir trinken jetzt auch ein bisschen Alkohol. Und da war ich auch ganz genau, wir waren so voll besoffen, ich musste das Shooting noch koordinieren, nebenbei telefoniere ich noch die ganze Zeit mit PayPal, weil wir waren so, okay, wenn jetzt das Nackenkissen release und das Geld eingefroren, was wir machen. Also das war schon sehr chaotisch alles, wir hatten auch gar keine interne Struktur oder was auch immer aufgebaut bis dahin, haben erst damit so richtig angefangen, weil es war halt sehr schwer für uns zu verstehen, was wird aus Elevate quasi, weil der erste Job war 300, bei 13.000, bei Black Friday haben wir 500 Teile nur verkauft, weil wir uns den Ruf so verkackt haben bei der Community, haben wir nur 500 Hoodies verkauft und im Dezember waren es wieder so 25.000, weil diese ersten Sachen ausgeliefert waren. Und da wusste es halt nicht, okay, was machst du, wie baust du das komplett auf? Und da sind wir halt zum Entschluss gekommen, da gab es so ein richtiges Krisengespräch, bei mir im Büro war ich noch ganz genau, wo wir uns so 3,5 Stunden so gestritten haben, was wir machen und dann haben wir uns dazu entschieden, okay, jetzt müssen wir alles sehr, sehr professionell aufbauen bei Elevate.
Und das hat sich auch ausgezahlt. Letztes Jahr habt ihr wie viel Umsatz gemacht?
35 Millionen netto.
Wahnsinn. Also das ist dann das zweite, dritte Jahr.
Im ersten richtigen Jahr dann, oder?
Ja.
Wahnsinn. Was glaubst du? Also ich würde sagen, meine These, es gibt in Deutschland fast keine Influencer-Brand oder eine Brand, die zusammen gemacht ist mit, sage ich mal, Creatoren, Influencern oder so, die so groß geworden ist, vor allem in so kurzer Zeit. Was glaubst du, waren so die entscheidenden Faktoren, dass das zu 35 fucking Millionen gekommen ist?
Ich bin bis heute noch der Überzeugung, dass wenn du 100 Millionen Euro erreichen willst, dann brauchst du eine Personal Brand dahinter. Guck dir Logan Paul, guck dir KSI an, guck dir Sidemen an. Ja. Ne? Egal, wenn du diese Summe angehen willst, musst du quasi besonders sein. Und ich glaube, wo wir Glück hatten, ist halt, dass Eli so gewachsen ist und auch Sydney, sagen ja immer, nur Eli ist gewachsen. Die beiden haben performt geisteskrank. Ne? Eli streamt ja jetzt 30 Tage durch, hat durchschnittlich
das ist so krank.
Durchschnittlich 240 Stunden im Monat. Sydney ja genauso. Ne? Manchmal hat er halt Monate, wo er weniger streamt, aber dafür kommt jeden Tag
ein Vlog. 250 Stunden.
Im Monat, ja.
Das ist Wahnsinn. Der wurde ja, also muss man mal dazu sagen, die zwei Geschäftspartner, mit denen du das zusammen machst, ist Nummer 1 größter Streamer in Deutschland mit Abstand und Sydney vielleicht Top 10 oder sowas, oder?
Also meiner Meinung nach ist er, oder mein aktueller Stand war, ich glaube, er ist Top 6 oder so.
Ja,
also die beide performen super. Und
krank.
Und bei Eli ist halt, wo wir einen kranken Hebel hatten, ist halt Twitch.
Ja.
Und bei Sydney ist immer die YouTube-Videos, besonders die Sau-Vlogs oder Touri-Vlogs, wo er halt nach Amerika fliegt und dann irgendwelche Storys erzählt und Elevate-Trick, das waren die größten Hebel immer und das waren immer die besten Monate für uns.
Was ich immer beobachte, ich darf ja im Hintergrund, sage ich mal, mit vielen Influencern, Creatoren, die Brands haben, sprechen, denen helfen, enablen, so wie man am besten, sage ich mal, seine Reichweite nutzt, um wirklich daraus auch Umsatz zu machen. Weil Reichweite ist nicht gleich Umsatz. Also richtig, da geht es ja von, sage ich mal, ich darf keine Namen nennen, aber Influencer-Brands, die eine Million machen, obwohl die 1-2 Millionen Follower innen haben, bis hin zu einem, wie ihr das macht, zu 35 Millionen. Also da gibt's ja riesengroße Unterschiede. Wie schafft ihr es quasi, die Reichweite von Eli und Sydney so zu kanalisieren und auch deine Reichweite, du hast ja auch wahnsinnige Reichweite, dass es auch wirklich zu Abverkäufen führt? Also gibt es ja gewisse Strategien, wo du sagen kannst...
Bei Elevate muss man ja fest sagen, die Jungs machen ja die Werbung, das ist ihre Brand und die sind ja die Gesichter, ich bin ja nur im Hintergrund. Und was wir, glaube ich, seit Tag 1 machen, und das haben wir damals in meinem Büro besprochen, wir müssen alles dafür tun, dass der Kunde happy ist. Kunde ist König bei uns, ne? Und auf der anderen Seite versuchen wir auch so eine Mischung daraus zu finden, ein Massenprodukt zu machen, den wirklich jeder tragen würde. Und auf der anderen Seite mittlerweile so 1-2 Pieces zu bringen, die uns so diesen Mode-Affinität beweisen. Das heißt, das, die Mischung versuchen wir zu halten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, während alle ihre Preise die ganze Zeit erhöht haben in der Corona-Zeit, ne, sind wir bei unserem Preis geblieben, haben bis jetzt nur eine Preiserhöhung gemacht. Also wenn man 2020 mitzählt, 2 von 35 auf 45 und auf 50 und gesagt, hey, wir erhöhen nicht mehr die Preise, weil bei T-Shirts hast du ja eine große und wirklich eine gute Marge und bei Hoodies, bei allem drum und dran. Wenn du effizient wirtschaftest, dann wirst du es hinbekommen, sehr profitabel zu sein. Das kriegen wir hin. Und wir versuchen, die Inflation nicht an unsere Kunden weiterzugeben, damit wir die auch weiterhin behalten.
Habt ihr aber, sage ich mal, konkrete Posting-Pläne, wo ihr sagt, hey, jeden Sonntag postet Eli und Sydney dann immer mittwochs? Oder wie steuert man sowas? Oder kommt es natürlich, wenn die Bock drauf haben, zeigen die mal was im Stream oder tragen die immer die Marke? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, besser gesagt, Elis und Sydney tragen die Marke ja wirklich fast täglich, ne? Und natürlich gibt's mal 1-2 Wochen, wo die es gar nicht tragen, weil die sich davon auch satt sehen. Ist ja auch vollkommen normal, muss man auch im Kopf behalten. Aber wie gesagt, wenn du einen Twitch-Stream hast bei Eli, wo durchschnittlich 15.000 bis 20.000 im Moment zuschauen, dann hast du ja 200.000 bis 300.000 Leute, die jeden Abend diesen Stream schauen.
Und dann das hast du so wahnsinnig diese Reichweite.
Jede 5 Minuten Elevate durch diese Automatisierung, die kommt, dann hast du Newsletter.
Also ihr macht eine Automatisierung in den Chat, dass alle 5 Minuten im Chat kommt dann Kauf bei Elevate mit hier 10% Rabatt oder wie ist das?
Ohne Rabatt, aber das checkt Elevate ab und so, zum Beispiel die Automatisierung, die er hat, so er verlinkt seinen Instagram-Account und erinnert die Leute, weißt du? Und auf der anderen Seite gibt es auch einen Sydney, der ist in jedem YouTube-Video erwähnt. Ne? Also es gibt nicht so wirklich eine Strategie dahinter, sondern die machen es dann, wenn es passt. Zum Beispiel jetzt beim letzten Eli Geller Cup, Elevate-Werbung passt nicht dahin. Ne? Das ist halt einfach so, deswegen machen die Vitavate. So, Vitavate ist das Perfekte dafür. Aber bei anderen Events tragen die halt Elevate, wo auf einmal wieder 1 Million Leute zuschauen, dann tragen die halt Elevate und die Leute sehen das.
Passiert was in den 2 Wochen, von denen du gerade gesprochen hast, wo die vielleicht gerade mal keinen Bock drauf haben und das nicht tragen? Ja. Merkt ihr das, dass dann die Umsätze runtergehen oder bleibt es eigentlich trotzdem stabil?
Es gibt tatsächlich einen lustigen Funfact, wo die jetzt im Juli fast gar keine Werbung gemacht haben, war es unser bester Monat. Genauso haben wir da die Performance-Marketing ausgeschaltet. Es war der beste Monat dieses Jahr. Ich kann es nicht erklären.
Okay, spannend.
Und merkt man, weil Eli Geller ist ja auch in sämtlichen Medien erster Athlet, der irgendwie von Adidas gesponsert wurde, der kein Profisportler in dem Sinne ist. Merkt man dann, wenn er irgendwo groß in den Medien ist und fetten Elevate-T-Shirt ist, dass genau dieses T-Shirt auf einmal verkauft wird? Oder ist es wirklich alles so ganz, sage ich mal, schwammig im positiven Sinne, dass es ein gewisses Level hat und es stetig steigt?
Deine Auftritte, beispielsweise so ein Eli Geller Cup, ne?
Ja.
Das merkst du ja bei uns. Aber wenn er im Fernsehen ist oder bei der OMR oder so, spüren wir halt gar nicht. Da ist gar keine Veränderung, ne? Aber wenn wir wirklich über unsere Zielgruppe reden und er, keine Ahnung, bei einem anderen Format auftritt, dann spürst du das halt zu 10%. Wirklich sehr, sehr krass. Und bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kaufen die Leute ab 20 Uhr bis 23 Uhr sind unsere Top-Umsatzzeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch ist.
Bei uns schon Nachmittag gegen Abend auch besser, aber es ist jetzt kein crazy Peak. Also ich habe jetzt mein Handy hier nicht, dann können wir gucken. Aber es ist jetzt nicht crazy. Also
und der andere Peak ist bei uns immer um 2 Uhr morgens, weil Eli ja immer bis 3 Uhr wach bleibt oder so. Also das sind so die Peak-Zeiten, wo am meisten Leute einkaufen. Tagsüber kauft bei uns fast keiner ein. Bei uns wird ab 16 und 15 Uhr wird angefangen.
ich finde dieses Streaming-Game so verrückt. Also du hast es ja, und das muss ich auch nochmal hier sagen, ich glaube, es hat keiner in Deutschland business-wise so gut Social Media verstanden wie du. Du hast schon vor 3 Jahren zu mir gesagt, Johannes, Twitch, ey, das ist der Shit so. Und das muss man ja sagen, das war ja kein Glück, dass du mit denen zusammengekommen bist. Davor hast du mit Monte gemacht und auch mit Knossi und so viel. Also es ist jetzt nicht so, okay, du hattest halt einmal Glück, weil du die vom Feiern kennst, sondern du siehst Trends, so Megatrends und weißt genau, okay, wie man dann am Ende des Tages auch da Geld verdient.
Ja, danke schön. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich setze mich ja sehr viel mit Streamern auseinander und besonders so Monte und alle Streamer, die du, mit denen wir zusammengearbeitet haben, wenn du die anschaust, egal mit wem ich zusammengearbeitet habe, auf einmal danach explodiert der.
Ja.
Ne? Also Monte war bei 300.000 Abonnenten, wo ich mit ihm angefangen habe, ist er jetzt bei 3 Millionen. Also Knossi, ja. 400.000 oder was auch immer. Ja. Eli, 200, 300.000. Sydney. Und ich könnte jetzt noch 20, 30 andere Beispiele nennen mit Streamern. Also wir machen uns da viele Gedanken. Und bevor wir mit einem Streamer zusammenarbeiten, da fließt schon viel Arbeit mit Aussortierung und Zahlen anschauen, alles drum und dran.
Hast du einen nächsten Glücksgriff, einen großen, wo du sagst?
Ja, also das wird ein Brenner, glaube ich.
Und machst du dann mit so einer Person dann auch direkt eine neue Marke oder versuchst du die erstmal an Vardy Team oder Elevate zu binden? Wie ist da so deine Strategie?
Beispielsweise bei Elevate haben wir eine Influencer-Liste. Das heißt, Influencer, mit denen halt Eli oder Sydney oder ich cool bin, die kriegen automatisch die Sachen zugeschickt. Da stehen ja um die 200 Leute drauf. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch ein anderer Hebel, den wir haben. Die Jungs sind ja mit anderen Streamern und YouTubern cool. Ja. Die tragen die Sachen von sich aus in YouTube-Videos. Zum Beispiel Mark Eggers, kennst du auch, macht ein YouTube-Video über unser Parfüm. Und das, die Bewertungen waren ja sehr, sehr gut. Und das zum Beispiel durch das Video und durch seinen Link kommen auf einmal dann 200-300 Parfümverkäufe innerhalb von einer Stunde.
So ein Video würde ich sagen, wenn man das bei dem buchen würde, würde locker 30.000 Euro kosten. Ja,
also bei der Reichweite bestimmt. Locker. Also mindestens. Und weißt du, das ist halt auch, wo wir wirklich gesegnet sind, so einen Support auch von den anderen zu bekommen, weil das würde ja im Monat, keine Ahnung, 1 Million Euro kosten. Ja. Und wenn du auf Twitch mal gehst und die deutschen Streamer anschaust, ich kann mit dir jetzt wetten, 30% davon wird entweder Elevate oder Vardy Team tragen. Ne? Das ist auch eine coole Sache, die viele unterschätzen. Also wir legen wirklich viel Wert auf Twitch, werden auch bald auf Twitch Werbung schalten. Da bin ich auch drauf gespannt auf die Case Study und schauen, wie das performt.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was sind die Next Steps? So, kommt nochmal eine dritte Marke mit einer anderen Creatorin? Wird es jetzt erstmal vor allem um die 2G in Elevate und Vardy Team und Vardy Team neue Stores? So sind wir auch eingestiegen. Wenn wir in 2 Jahren reden, was erzählst du uns da?
Ich glaube, bei Elevate ist gar nicht wirklich, wirklich eine big story, die jetzt passiert, sind die Deo-Shampoos und diese ganzen Sachen, die wir jetzt rausbringen, also Toiletry-Bereich, ab Januar fängt's ab. Da wird's, glaube ich, sehr, sehr große Mengen geben. Also wir gehen da in DM Rossmann rein. Also wir fangen jetzt in Deo-Roller, Deo-Spray, Shampoo und 2-in-1-Lösung. Damit fangen wir an. Ich glaube, das wird so das größte Thema. Plus Parfümerie. Ne? Wir haben viele Anfragen, Parfüms in große Ketten zu bringen. Da müssen wir gerade schauen, was wir machen mit Elevate. Bei Vardy Team Stores hoffentlich weiterhin ein großer Wachstum in unserem Textilbereich und halt mal schauen. Du kennst mich, ich bin so spontan.
Ja, same. Also,
es kann sein, dass morgen mich jemand anruft und sagt, willst du das machen? Und dann, ich glaube, einer meiner Key-Faktoren sind, ich entscheide schnell. Ich habe halt keine Angst vor dem Risiko.
Voll. Würdest du Vardy Team verkaufen?
Safe. Gib mir einen richtigen Preis. Ich verkaufe das Ding, ohne nachzudenken.
200 Millionen?
Wie viel?
200 Millionen?
Digga, ich flieg den Typen mit Privatjet ein, ich bring ihn versichert mit Securities zum Ding und wir unterschreiben das Ding.
100%. 100 Millionen?
Für 100%? Nee, glaub nicht. Also 200, da würde ich schon mich verkaufen.
Okay. Und Elevate, würde dir das verkaufen, glaubst du? Weil das ja auch, man nennt das vielleicht im Investoren-Game, nennt man das Keyman Risk. Ja, also wenn es an einzelnen Personen extrem stark hängt, ist es natürlich auch immer schwierig.
Aber wir gehen ja davon weg, ne? Beispielsweise, wir haben ja Performance-Marketing, SEO, alles so. Ja. Wir tun ja alles, um wirklich eine nachhaltige Brand aufzubauen. Wir gehen ja jetzt auf Marketplaces aktiv zu, ne?
Ja.
Also, es ist ja nicht so, dass ein Zalando bei uns anfragt. Investoren-Anfragen haben wir auch viele. Stand jetzt wollen wir halt nicht verkaufen, weil wir wissen halt, ey, wenn wir jetzt auch noch den Deo-Bereich abschließen, eine Runde dann, werden wir halt unseren Umsatz so nach oben schießen. Wenn wir mit VitaWelt 40 Millionen Flaschen verkaufen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir auch 30 bis 40 Millionen Flaschen Deo verkaufen werden. So, und deswegen, für Elevate ist es noch viel zu früh zu verkaufen, weil da ist viel mehr drin.
Wow, was eine Folge, würde ich sagen. Stepan, geil, dass es geklappt hat. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Danke für die Einladung.
Ciao, ciao.